Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Bekannte Sieger auf der Pro Tour, ein deutscher Doppelschlag auf der Challenge Tour und wir vor Ort bei ganz großen und ganz kleinen, großen Events. Damit herzlich willkommen zu Shortleg Kompakt, der Daten.de Podcast, präsentiert wie immer von Bulls. Moritz Kethner begrüßt euch hier zu dieser Sendung und freut sich auf Benny Scherb. Grüß dich, Benny.
Ja, hi Moritz. Auch schön, dass wir jetzt beide mal ein paar Eindrücke von vor Ort, jeweils von verschiedenen Turnieren mitbringen. Haben wir ja so auch selten.
Ja, werden wir mal schauen. Und wir haben ja eigentlich die ganze Folge viel noch von der PDC so am Rande, was am Wochenende und jetzt Anfang der Woche war. Aber das wird so ein bisschen dann eingerahmt von unseren Eindrücken von vor Ort. Deswegen schon mal der Fahrplan so ein bisschen genannt. Premier League Spieltag Nummer 8 in Berlin war da. Das ist natürlich dann für dich auch der Moment, vor Ort zu sein. Wir hatten Anfang der Woche jetzt die Players Championships 7 und 8 sowie dann noch ein Wochenende auf der Challenge Tour, was wir hier zu besprechen haben und im Block Dart aus aller Welt. Da wechseln wir dann ans andere Ende der Skala von der Größenordnung her, aber das macht fast gar keinen Unterschied mehr dort, wo ich gewesen bin, beim Samsener Storchencup nämlich. Ein bisschen aus dem Einmaleins des Lokalreporters geschöpft, habe ich selber es beschrieben. Und ja, das werden wir bei Dart aus aller Welt mit reinnehmen in diese Folge, die ihr wie immer auf allen bekannten Podcast-Plattformen hören könnt oder so gerade im Live-Bild auf YouTube seht. Und natürlich an der Stelle auch immer der Dank an alle, die das hier unterstützen, zum Beispiel mit einem monatlichen Beitrag auf Patreon. Infos dazu wie immer in der Folgenbeschreibung zu sehen. Ja, dann machen wir den Start mit der Premier League in Berlin. Ich habe schon angesprochen, wir waren beide so an den beiden Enden der Skala unterwegs, was so zuschauertechnisch bei einem Turnier live vor Ort so möglich ist im Zweifel. Du warst bei der Premier League in Berlin vor Ort. Ja, erstmal so dein Eindruck vom Abend, von dem Geschehen dort.
Naja, rein leistungstechnisch muss man, glaube ich, sagen, Luke Littler hat, aus dem Stotterstart doch die richtigen Lehren gezogen in der Premier League. Jetzt der dritte Tagessieg jetzt in der Premier League. Auch, auf höchstem Niveau kann man, glaube ich, durchaus sagen. Einmal die 106 gespielt im Viertelfinale gegen Bunting, einmal im Finale gegen Michael van Gerwen, dann die 106. Wir gehen da gleich tiefer rein. Aber von vor Ort muss man, glaube ich, noch mal sagen, die Uber Arena, das macht einfach jedes Jahr wieder Spaß. Also diese Halle bebt. Gerade zum Start war das wirklich Gänsehaut, wie die Halle da losgelegt hat. Was dir da für eine Wucht entgegenkommt von der Lautstärke her. Auch wenn das jetzt im ersten Spiel gegen Clayton und Rock nicht so bestätigt wurde von den Spielern auf der Bühne. Da war es ja spielerisch auch noch so ein bisschen dieser Stotterstart. Wurde dann ja hinten raus auch besser. Ja, aber sonst ist Berlin und die Premier League mittlerweile auch echt so ein Anlaufpunkt zur Vernetzung der Szene geworden, habe ich das Gefühl. Also man trifft dann auf Personen wie Adrian Geiler, der vor Ort ist, mit Max Mainz. Dann ist Jan Toden, der Edeljoker von Checkout, auch vor Ort gewesen, mit dem ich mich lange unterhalten konnte. Und so weiter und so fort. Auch für mich als Journalist schön zu sehen, dass dann auch verschiedene Medien, die in den letzten Jahren noch nicht da waren, jetzt es in den Presseraum geschafft haben, von einem Taz-Reporter, der vor Ort war, über T-Online und Co. Fand ich sehr spannend, was auch nochmal, glaube ich, zeigt, dass das Interesse auch in der Hinsicht wirklich ansteigt und das ist natürlich sehr erfreulich. Und dann haben wir auch wirklich, Moritz, das kann man, glaube ich, durchaus sagen, einen echt packenden Abend erlebt mit vielen ziemlich hochkarätigen Matches und dem verdienten Ende. Zweimal die 170 von Luke Littler.
Ja, absolut. Jetzt hast du mir eine super Überleitung eigentlich gegeben, aber ich wäre perfekt gewesen. Ich wollte nur einmal noch ansagen, dass ich mit Kevin Schulte ja dann auch am Freitag gesprochen hatte, der dann natürlich aus Berlin in die Lippische Provinz gekommen ist, aber zumindest am Media Day davor da war. Deswegen hatte ich dann erst erfahren, dass ihr beide euch ausgerechnet verpasst habt. Also da hatte er noch sogar ein sonst Gesicht gefehlt, der auch schon im letzten Jahr die Premier League in Berlin aus gleichem Grund verpasst hat, nämlich weil der Samsener Storchencup einfach wichtiger ist. Aber dann können wir zumindest den Sprung ins Sportliche genau machen mit Luke Littler. Du hast es angesprochen, 106, 109, 106. Und trotzdem knappe Spiele. Also es waren jetzt nicht alle 6-1, 6-0, sondern ein 6-3 gegen Stephen Bunting, dann ein 6-4 gegen Gerwin Price und auch im Finale nochmal abschließend ein 6-4 gegen Michael van Gerwen, in dem auch so viel drinsteckt. Und ja, van Gerwen, der das Ding fast in den Decider bringen kann, aber von Littler abgefangen wird, weil der die zweite 170 des Matches checkt. Und ja, jetzt haben wir das ja auch gesehen, 8 Wochen sind rum. Die ersten 4 Wochen waren schwierig und jetzt sind 3 der letzten 4 Abende an Littler gegangen. Und ich glaube, stimmst mir zu, hier ist auch wieder der Beweis, dass er einfach noch mal ein bisschen ein anderes Level aktuell aufbieten kann als alle anderen.
Also über diese 3 Spiele verteilt alle 3 Averages weit über die 100er-Marke. Das zeigt ja allein schon dieses Selbstverständnis, dass der eben so einen Abend dann auch wirklich von vorne bis hinten dominieren will. Und er wurde ja auch wirklich in jeder Runde gefordert. Also da gab es keinen Spieler, der mal ein bisschen niveautechnisch abgefallen ist. Bunting spielt gegen ihn sein absolutes A-Game mit 107. Dann gegen Price in der Hammerpartie dann 6-4 durchgesetzt. Und im Finale van Gerven wäre ja auch da gewesen. Trotz 3-0 Start von Littler, checkt dann Van Gerven die 124, geht mit dem 12er hinterher, nimmt das Niveau dann auch mit. Und wenn die 270er nicht gewesen wären, hätte man sich auch die Frage stellen können, hätte vielleicht ein MVG diesen Abend gewonnen. So muss man sagen, Littler der absolut verdiente Tagessieger. Und ja, absolut, es bestätigt einfach nur die Richtung, in die es jetzt auch für ihn geht bei der Premier League.
Ja, Dauerthema Publikum für uns dann heute nicht da, auch weil Lüttler dann auch Lob für das Berliner Publikum hatte und ja, so
Ja,
einen
ist auch mal schön.
gewissen Frieden in Deutschland auch geschlossen hat. Wenn man jetzt auf die nächsten European Tour Entries guckt, ist er dann zwar auch wieder nicht dabei, also zum Beispiel in Sindelfingen, aber ja, das ist dann zumindest eine kleine Randnotiz noch gewesen. Eröffnung des Abends, du hast es schon gesagt, Johnny Clayton und Josh Rock spielerisch noch nicht das höchste Niveau, aber was natürlich wichtig war, Josh Rock hat ein Spiel gewonnen und er geht auch zu Boden, vielleicht für da auch von vor Ort so ein bisschen der Eindruck, wie haben das die Zuschauer auch begleitet und ja, dann dieser Moment auch, wie Josh Rock da, ja, wie nach einem Titelgewinn irgendwie zu Boden fällt.
Also, ich hatte schon den Eindruck, dass vielen im Publikum das bewusst war, dass Rock immer noch auf diesen einen Sieg wartet und man sich da auch dann für ihn mitgefreut hat. Da hat sich, also da hat die Halle wirklich richtig laut gejubelt und das trotz eines ja, eher unterdurchschnittlichen Matches für eine Premier League. Ja, am Ende schlägt aber hier auch den Tabellenführer, muss man auch sagen, ne? 6-3, das war enorm wichtig. Und Clayton hat dann ja auch gezeigt, dass er sich auch gefreut hat für Rock, dass dieser. Naja, dieser Knoten jetzt geplatzt ist. Ich glaube, niemand will, auch wenn die Angst, da wären noch ein paar Chancen gewesen, aber dennoch, niemand will da aus seiner Premier League rausgehen ohne Sieg. Und dass der dann mal nach 8 Spieltagen fällt, war für Rock, glaube ich, auch echt eine wichtige Bestätigung. Wenn es auch jetzt wahrscheinlich nicht mehr um die Top 4 geht. Also da muss ja echt schon einiges passieren. Da muss auf jeden Fall noch der ein oder andere Tagessieg bei rumspringen. Aber ja, ich glaube, dieser Sieg hat gezeigt, er kann auch hier mithalten und man kann ihm auch nur wünschen, dass er daran jetzt ansetzen kann und naja, vielleicht noch den einen oder anderen Sieg mitnehmen kann. Die Chancen wären ja auch gegen Van Gerven im Halbfinale da gewesen, um da direkt den Übergang zu schaffen. Ich meine, er geht 3-6 raus gegen einen MVG, der auch selbst unter den 90 spielt. Könnte eigentlich 4-0 führen, Rock gegen MVG, weil er in jedem Lex die Chancen hatte, teilweise wirklich auch 3 auf der Hand und die einfach nicht reinmacht. Gerade auf der Top 20 geht das Ding einfach nicht rein. Und Van Gerven nutzt dann die Chancen natürlich eiskalt aus. Da natürlich ein bisschen schade, aber dennoch geht Rock, glaube ich, mit einem guten Gefühl aus Berlin.
Ja, es ist halt, also auch wenn er jetzt das Spiel gewonnen hat, natürlich trotzdem noch nicht überzeugend. Es
Ja,
ist noch
ja.
nicht diese, also hat jetzt so einen Sieg mitgenommen, aber ja, ich glaube, dieses Gefühl des Sieges, ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch trotz dieses Brustlösers dann irgendwie nicht anknüpfen zu können. Und da dachte ich so, hä, das hätte für mich so ein typischer Knotenplatzer-Moment sein können. Jetzt in Sicht der Premier League auch sein müssen, wenn Rock hier noch etwas Richtung Playoffs hätte tun wollen. Aber ja, irgendwie lustig, dass es immer Berlin ist, wo das gelingt. Letztes Jahr Stephen Bunting, der dann aber eben auch den Tagessieg geholt hat. Auch da war dann der Zug eigentlich, wir waren schon eine Woche weiter in der Premier League, etwas abgefahren. Hier
Ja.
für Rock dann jetzt noch umso mehr. Können aber trotzdem, glaube ich, so ein bisschen ein Halbzeitfazit ziehen, war ja der letzte Spieltag der Rückrunde, der Vorrunde, auch deswegen ja dieses System, Erster gegen Achter und so weiter. Ja, wir haben jetzt eigentlich mit Littler doch wieder den Mann vorne, was vor 4 Wochen noch so gar nicht so aussah. John Clayton, der dann auf 2 ganz gut dabei ist. Und man muss halt sagen, jetzt auch Stephen Bunting, der jetzt halt leider 2 Wochen hintereinander auch gegen Luke Littler spielen musste, dadurch wieder an Boden verloren, Josh Rock weiter abgeschlagen. Van Veen, der über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen hier, aber noch nicht wieder bei 100% war nach seinem Krankenhausaufenthalt. Das bahnt sich so ein bisschen an, dass das eher ein Dreikampf zwischen Price, Humphries und Van Gerven werden könnte.
Ja, formtechnisch kann man das, glaube ich, durchaus hier auch sagen. Und Humphries, also wenn man jetzt auch auf den nächsten Spieltag vielleicht direkt schaut, da warteten, also da stehen natürlich gerade auch Humphries und Van Veen enorm unter Druck. Soweit ist ja Van Veen da jetzt auch noch nicht weg als Sechster. Der trifft jetzt aber erstmal auf Luke Littler im Kampf um diesen vierten Platz. Luke Humphries wiederum auf einen in meinen Augen sehr gut in Form spielenden Gavin Price, der ja noch ein bisschen wenig draus macht. Das kennen wir ja mittlerweile aus Gazzys letztem Jahr unter anderem auch. Aber auch das ist echt eine Partie, wo ich sage, boah, der Humphries, den wir aktuell aus der Premier League sehen, das ist kein Selbstläufer gegen diesen Gavin Price nächste Woche. Also da muss echt noch viel zusammengehen, auch für insbesondere Humphries, den wir eigentlich schon eher in den Top 4 hier eher deutlich sehen. Und ja, ich glaube, da wird es auch hinten raus noch mal ein bisschen spannend, was die Premier League angeht, wenn es auch nur dieser vierte oder dritte Platz ist.
Ja, es wird mal sehen sein. Humphries, der für mich dann noch fehlt in dieser Top 4, bei dem, was ich vor der Saison gesagt hätte. Also, das ist so der Mann, den ich definitiv auf 2 getippt hatte. Und
Ja.
es ist so ein bisschen fehlendes Selbstverständnis, fehlende Doppel. Man muss ja auch sich mal vorstellen, ich habe, ich überlege gerade, ja, die Vorschau letzte Woche zu dem Spieltag in Berlin geschrieben. Dann habe ich erstmal geguckt, was war bei Humphries so allgemein in diesen 3 Monaten los. Ja, der stand halt im Finale vom Masters, der hat seine Titel,
Ja.
Players Championship und European Tour jetzt ja auch geholt. Der spielt ein Top-Jahr. Also der ist klar die Nummer 2 der Jahresrangliste hinter Littler. Allerdings dieses Selbstverständnis, diese vielen Doppelfehler, über die wir auch hier in den letzten Wochen gesprochen haben, die dann wirklich einiges kaputt gemacht haben. Klar, mit 11 Punkten, Price als Dritter hat 14. Da ist ja wirklich noch gar nichts passiert. Also da kann sich im direkten Duell nächste Woche schon ja fast alles wenden, würde ich sagen.
Ja.
Aber das ist für mich auch so das Hauptnarrativ der Rückrunde, inwiefern Humphries so ein Selbstverständnis zurückkriegt gegen auch einen Price und Van Gerven, die nicht zurückstecken und sich da in diese Top 4 noch reinzwingen kann.
Und zumal, was mir auch wieder in Berlin aufgefallen ist, wenn Luke Humphries wirklich auch diese Big Matches wieder gewinnen will, dann muss er auch endlich aufhören, in dem Ausmaß mit sich selbst auf der Bühne zu hadern. Also, das war wirklich von der Körpersprache her teilweise bodenlos, wie er da einzelne Würfe sich im Hintergrund geärgert hat. Also in seiner Topform das hat man nie gesehen, selbst wenn dann mal eine Schwächephase reinkam. Und gerade passiert das wirklich in so einem Spiel so häufig. Und da kannst du dann durchaus auch in Crunch-Times dann mal Matches wegwerfen. Und das sollte ein Luke Humphries, ein Topspieler wie Luke Humphries, aus seinem Kopf kriegen, auch wenn er gerade in diesem Duell mit Luke Littler leider nicht häufig der Mann ist, der da rausgeht als Sieger. Aber das gefällt mir wirklich bei ihm am wenigsten, und da kannst du dann auch wirklich in so eine Spirale reingehen, wo es dann bergab geht.
Tja, gucken, was da kommt in den nächsten 8 Wochen. Das der Van Veen ist noch nah dran. Auch ein Stephen Bunting ist noch nicht weg vom Fenster.
Ja.
Also dafür ist es noch zu früh. Aber das sind so vielleicht die Schlaglichter, worauf man so die nächsten Wochen zumindest achten darf. Ich glaube, dann haben wir zur Premier League einiges gesagt. Es sei denn, du hast noch einen tollen Schwank von vor Ort zu erzählen,
Alles gut.
der noch fehlt. Ansonsten machen wir den Absprung. Wir überspringen das Wochenende. Ich bleib mal so ein bisschen im normalen PDC-Alltag, würde ich sagen, mit dem nächsten Players Championship-Block, der dann da war. Players Championship Nummer 7 und Nummer 8. Ganz allgemein hatten ja einige Absagen. Humphries, Littler, Gavin Price, Josh Rock, Gian Van Veen. Da dann auch wenig überraschend, dass der sagt, ich brauche natürlich jeden Moment der Erholung. Aus deutscher Sicht Max Czerwinski nicht dabei. Jetzt ist es lustig, ich saß am Wochenende ein paar Minuten neben ihm auf der Couch. Glaubt mal nicht, dass ich ihn gefragt hätte, warum er diese Turniere abgesagt hat. Also journalistischer Auftrag nicht erfüllt. Aber was ich mit diesen Absagen auch hauptsächlich sagen wollte, es wurde nachgerückt bis zu Platz 8. Zumindest war das mein Stand noch Montag früh auf der Challenge Tour Order of Merit, und das merken wir uns mal. Platz 8 wird gleich noch wichtig in der Folge. Allerdings Sieger dann am Ende Ryan Searle, Heavy Metal, wie jedes Jahr im ersten Quartal. kommt ein Titel eigentlich sonst gerne auch mal früh, also erste, zweite, dritte Players Championship. Ja, aber auch hier dann sich seinen ersten Titel des Jahres geschnappt, auch ohne große Mühe irgendwie, muss man sagen, seinen Tag am Montag.
Ja, definitiv. Also hat er gut gemacht. Vielleicht das noch, um das hinzuzufügen, zu 20 hat er seinen ersten Titel gewonnen und seitdem in jedem Jahr wirklich mindestens einen Pro-Tour-Titel feiern können, was ja auch nochmal für diese unfassbare Konstanz auf Lore-Turnieren von einem Ryan Searle zeigt und was der da auch wegscoren kann, sobald da kein Zuschauer neben ihm steht. Aber auch vom Niveau her wirklich beeindruckend. Direkt mit 2 Ton-Plus-Averages rausgegangen. Lovely und Labanauskas da 6-2, 6-1 rausgenommen. Jimmy Fatski geschlagen. Barney dann rausgenommen mit einem 105er-Schnitt. Also das Niveau weit in den 90er-Bereich rein. Bis dann auch mal über die 100 rüber. Und dann sich auch hinten raus keine Blöße gegeben. Ne? Gary Anderson 7-3 geschlagen im Halbfinale. Im Finale dann Alan Suter, einen gut aufspielenden Alan Suter mit 8-3 geschlagen, der mal eben 4 Punkte im Average höher spielt als Ryan Searle. Und ja, also sehr, sehr guter Tag für Searle. Der Sieg war auch wichtig. Also in der Pro Tour war das jetzt noch nicht das Hammerjahr von ihm. Hat sich jetzt in der Pro Tour Out of Merit auch auf Rang 19 wieder vorgespielt. Sind so die Gefilde, wo er sich, glaube ich, auch selbst sieht. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter vorne. Und ja, ich glaube, dieser Sieg kam absolut zum richtigen Zeitpunkt, wenn man sich auch die Rankings anschaut.
Von einem kam er ohne ja, große Mühe gefühlt, ohne großes
Naja.
Tamtam. Kein Spiel, in dem er mehr als 3 Legs abgeben musste. Also es war ein glatter Durchmarsch fast, muss man ja sagen. Und ja, zeigt einfach, dass Ryan Searle auch mit dem gewissen Talent gespickt ist. Denn Aussagen nach dem Turniersieg waren dann auch wieder sehr spannend. Also so nach dem Motto, Trainingspensum ist eigentlich gar nicht da. Also vielleicht so lange, bis man die erste 180 wirft. Bei einem Profi kann man sich vorstellen, wie lange das dauert. Dann werden die Darts wieder weggelegt und spricht auch dafür, dass er mit Luke Humphries zu viel Call of Duty spielen würde. Also ich bin gerade sehr glücklich, dass Kevin Barth in dieser Folge nicht dabei ist, was der mir dazu wieder zu sagen hätte. Weil, ja, hat dann auch der gesagt, es ist natürlich nicht das richtige Signal an ihn auch, dass er jetzt mit dieser Strategie auch noch einen Titel gewinnt. Es war dann irgendwie lustig, wie er das sagt, aber ja, lässt einen auch fragen, ob das halt vielleicht aber auch der Stand ist, an dem Ryan Searle stehen bleibt. Ne? Also das,
Ja.
vielleicht braucht er das aber auch genauso. Also das ist, ja, leider muss ich sagen, frech, dass das funktioniert, dass es Menschen gibt, die den Dart so schmeißen können, wie es eben ein Ryan Searle kann.
Das ist wohl Talent, kann man durchaus sagen. Ja, und am Ende dennoch wieder, also vom Niveau her, ein sehr starker Tag von ihm. Sonst, was noch aufgefallen ist, im Halbfinale die Überraschung Keen Berry, ne? Der ja wirklich auch einen fantastischen Tag gespielt hat. Also ich glaube, in der ersten Runde ein 110er Average seinem Gegner um die Ohren geworfen. War da gegen, jetzt habe ich hier, gegen Christoph Ratajski, der selbst auch 99 spielt. Das war aber noch nicht alles. Schlägt im Turnierverlauf Stephen Bunting im Viertelfinale dann nochmal eine 104 zu sehen gegen Jefferies Buridan. Und geht dann halt wirklich im Nailbiter gegen Alan Suter im Decider im Halbfinale raus. Also, wenn der das Niveau konservieren kann, Talent, das wissen wir alle, hat er. Das war solide in den letzten Jahren, aber auch da formtechnisch nicht immer das, was er, glaube ich, auch selbst als Selbstverständnis von ihm hat. Und das war jetzt schon beeindruckend, wenn er das öfters auch auf die Bühne bekommen würde.
An der Stelle gut, dass Marvin Vandenboom nicht in dieser Folge dabei ist, aber Wayne Mardell hat das auch geschrieben auf dem X direkt so, passt auf Barry auf. Ne?
Ja.
Da kommt vielleicht was. Also ich bin gespannt. Scheint auch, hat er ja selber gesagt, so seit einem halben Jahr etwa mit Freundin und so weiter etwas ja, besseren State zu haben, besserer, ja, weiß gar nicht, wie ich das übersetzen soll, aber es läuft einfach aktuell wieder besser bei ihm. Er hat auch wieder mehr Lust auf Dart, so dieser innere Antrieb, sich die Pfeile in die Hand zu nehmen und Spaß am Wettbewerb zu haben. Der ist einfach da und dann ja, kann es auch wieder besser laufen. Alan Suter im Finale, hätte ich natürlich auch noch ein bisschen was zu gesagt.
Ja.
Auch für mich keine ganz große Überraschung. 2024 kam mal dieser eine Titel, sein einziger Prototitel bislang, so ein bisschen aus dem Nichts irgendwie. Das war so auch. Ja, müsste auch irgendwann im Frühjahr so gewesen sein. Oder Richtung Sommer, wo ich dachte, hey, Alan Suter hat jetzt auch einen Titel gewonnen. Ja, aber der hält auch stoisch seine Tourkarte, hatte auch vieles, immer mal wieder über 100 dabei. Und auch so Momente in Runde 2, als er gefährdet war, 3-5 hinten, dann checkt er halt 111 für so einen Decider, den er dann auch gewinnen kann. Das sind auch so Alan Suter-Momente. Hab auch so ein Spiel beim Masters gegen Bradley Brooks im Sinne, meine ich, wo er 110 spielt. Also für mich jetzt auch nicht die ganz große Überraschung. Ein anderer Schotte
Nee.
ist die größere Überraschung. Peter Wright spielt in Runde 1 einen dreistelligen Average und zieht ins Viertelfinale ein. Also, Peter Wright ist noch nicht fertig, der will nochmal einen Titel gewinnen und sieht ja soweit, wäre das auch nicht entfernt.
Ja, das war für sein Selbstbewusstsein, glaube ich, unfassbar wichtig nach diesen unfassbar vielen Pleiten auch in diesem Jahr, die er oder auch im vergangenen Jahr, die er hinnehmen musste. Was natürlich auch zu weit dazu gehört, ist, dass er enormes Losglück hatte. Also, oder zumindest die Spieler, auf die er traf, auch wirklich nicht an ihr Game rankamen. Nach Veenstra, den er wirklich auch, der ihn ja auch wirklich herausgefordert hat, das muss man eben auch wirklich anerkennen, wo Wright hier 102 spielt. Ja, dann gegen den 83er, einen 86er, einen 89er Schnitt. Aber die Spieler hatte halt gewonnen und auch deutlich gewonnen, was auch nochmal zeigt, das Selbstverständnis, solche Spiele möchte er auch dominieren. Wenn das auch alles nur im oberen 80er-Bereich war, was er gespielt hat. Ich glaube, das ist für ihn trotzdem ein riesiger Schritt nach vorne. Naja, wir hoffen natürlich auch, dass wir nochmal ansatzweise einen Peter Wright erleben, der, naja, sich vielleicht auch zur erweiterten Weltspitze zugehörig fühlt, und auch nochmal um so einen Titel mitspielen kann. Mal sehen, ob wir das nochmal sehen, aber auf jeden Fall auch vom Preisgeld her richtig wichtig. Ja, hat mich sehr gefreut.
Ja, vor allem, weil wir auch darüber nachdenken müssen, dass wir Peter Wright ja auch im TV so häufig nicht mehr sehen werden. Das ist in diesem Jahr dann Matchplay World Grand Prix, was da alles passieren muss, um da in die Nähe überhaupt nur zu kommen. Von daher sind es dann zwei, vielleicht drei Major-Auftritte gegen Ende des Jahres, die überhaupt nur noch drin sind. Und deswegen mal gucken, wie er sich dann da präsentieren kann. Können wir einen Schwank rüber zu den Deutschen machen
Ja,
in der dritten Runde, oder?
vielleicht noch eine
Ja.
Sache, weil auch Raymond van Barneveld hat ja
Den hätte ich
wirklich
danach noch,
zumindest.
stimmt, ja,
Ah,
aber
okay.
mach mal.
Ach, das hättest du danach gemacht. So.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich hätte noch so ein bisschen Roundup der ersten Runden unten drunter, aber wir können einiges vielleicht noch sonst vor den Deutschen abwickeln.
Weil auch Barney, muss man ja wirklich sagen, also das Jahr war wirklich für die Cuts, nachdem er ja zumindest auf der Pro-Tour in den letzten Jahren immer eine solide Form hatte und da ordentlich Preisgeld eingespielt hat und es dann am Niveau auf der Bühne scheiterte. Ja, spielte da wirklich nicht viel für ihn zusammen. Und jetzt auch wirklich in den ersten drei Runden nur fünf Lecks abgegeben, 6-2, 6-2, 6-1 gewonnen, 98 gegen Lennon gespielt, dann auch die 101 gegen Wessel Naiman, den er 6-1 schlägt. Also auch so ein Spiel, so ein Generationenduell ja am Ende, ne? Das hätte der wahrscheinlich in diesem Jahr sonst in 9 von 10 Fällen verloren.
Auch kein Leck über 15 Darts. Also Wessel Naiman auch in diesem Turnier erstmals an Nummer 1 gesetzt
Ja.
gewesen. Fand ich auch spannend. Und dann kommt Barney und nimmt ihn so raus. Das
Genau.
ist ein Spiel, wo ich jetzt, wenn ich vorher drauf geguckt hätte, safe gesagt hätte, das gewinnt Barney halt nicht.
Ja.
Aber
Ja, beeindruckend. Und dann geht er eben gegen den Sieger Searle raus, spielt trotzdem respektabel im Mitte-90er-Bereich. Also, ja, das hat zumindest für einen leichten Durchatmer gesorgt, wenn das jetzt auch nicht reicht, um da jetzt wirklich, naja, jetzt schon Vertrauen in das Hoch zu haben von einem Raymond van Barneveld.
ja, Vertrauen in das Hoch ist ein gutes Stichwort bei Nils Sonnefeld dann vielleicht noch. Spiel gegen Sebastian Biawetzki, um das noch hier mit unterzubringen, spielt fast einen neuen Darter im Decider, verpasst die Doppel-12 und verliert das Spiel. Also da ja, ist einiges danach noch schiefgegangen bei den Matchstarts. Das war für mich noch so eine Randnotiz und auf jeden Fall muss man erwähnen, James Wade, der muss hier ganz groß in einen Rahmen gehangen werden. 1000 Siege auf dem Floor. Der erste Mensch, der diese Marke knacken kann, und der nächste, der kommt auch nicht mal mehr auf 900 Siege. Also James Wade, ja, ist hier Mr. Pro Tour und einfach seit 20 Jahren auf ähnlichem Niveau dabei. Das waren für mich noch so die beiden Themen. Da können wir jetzt aber den Absprung
So.
zu den Deutschen schaffen. Kannst etwas sagen zu unseren beiden in Runde 3? Das war das höchste der Gefühle an diesem Montag. Max Hopp, der für den Tag auch weiter perfekt geblieben ist damit, was die Erstrundensiege betraf, und auch Arno Merk, der es in Runde 3 geschafft hat.
Ja, gerade bei Max Hopp muss ich sagen, nach diesen solchen Jahren kann ich es immer noch nicht so richtig fassen, was er da auch konstant technisch ans Board bringt. Also dieser Sieg über Andrew Gilding 6-3, dann Kim Heibrechts mit einem 100er Schnitt geschlagen. Dann auch wirklich sauärgerlich gegen Charlie Manby, den wir ja auch noch nicht häufig auf der Pro Tour in diesem Jahr so stark gesehen haben. Dann mit im Decider rausgegangen, obwohl er auch selbst 99 spielt. Aber dieses Niveau, was er wieder an den Tag legt und da immer wieder ein, zwei Siege dabei sind, das ist wirklich bemerkenswert. Und auch in dieser Konstanz, wenn auch die großen Runs nicht bei rumkommen, kann ich mich nicht an eine Zeit erinnern, wo das so war. Dementsprechend auch da immens wichtig, die WM ist jetzt schon eigentlich in guter Sicht. Jetzt kann man nur natürlich hoffen, dass das jetzt so weitergeht, wenn auch die erste Niederlage am nächsten Tag dazu kam. Aber für ihn freue ich mich wirklich enorm. Sonst, Arno Merck auch da viel Lehrgeld bezahlt in den ersten Turnieren. Und ja, jetzt zeigen sich langsam die Früchte, kann man glaube ich sagen. Und auch vom Niveau her war das wirklich beeindruckend. Im Decider einen Ryan Joyce geschlagen, der wirklich mit seiner Form kämpft. Also da geht gar nichts zusammen für ihn gerade, weder auf der European Tour noch auf der Pro Tour. Und dann schlägt der Cor Dekker, der 101 spielt, 6 zu 2. Geht dann gegen Alexander Merckx 3-6 raus. Aber für Arno Merck zeigt das, glaube ich, auch. Der gehört auf die Pro Tour. Und also die 6 zu 2 gegen den 100er Schnitt Cor Dekker, das war wirklich sehr beeindruckend.
Für mich zeigt auch dieser 103er-Schnitt, den er da spielt, was da noch an Potenzial auch da ist, weil ich bin ja auch einer, der gerne gesagt hat, so bei 90, vielleicht Richtung 95 ist auch erstmal Schluss bei Arno,
Ja.
dass da viel sechste Runde mit dabei ist und so weiter. Aber wenn, sag ich mal, noch ein bisschen mehr Score kommt, weil Timing hat er sowieso im Decider dann auch zuzuschlagen, das hat er alles drauf, auch gegen Ryan Joyce, der die 66 überwirft, also ja, da hatte Ryan Joyce auch durchaus die Chance, Merck früh rauszunehmen. Und Arno checkt dann aber auch direkt 111 Punkte. Also auch ein Leck, in dem es eigentlich vielleicht nicht so laufen würde, wo man dann vielleicht nach 5 Runden noch bei einem High-Finish steht. Dann nimmt er das aber halt auch raus und zwingt den Gegner damit auch dazu, in 15 Darts zu breaken. Und wenn zu diesen Momenten dann auch noch mehr Scoring dazu kommt, und das ist mir jetzt an dem Tag, finde ich, extrem aufgefallen, wie oft ich da 13 Darts, 14 Darts gesehen habe, wo er sich einfach auch hier mit 240ern pro Leg da runterspielen kann. Das zeigt auch, was da noch möglich ist. Deswegen glaube ich, sind da schon viele Assets vorhanden, mit denen er überhaupt auf die Tour gekommen ist. Aber ja, allein diese Geschichte, als Juniorenspieler schon mal so erfolgreich gewesen zu sein, gewisses Talent, was vorhanden ist und so ein Rohdiamant, der jetzt noch weiter geschliffen werden kann, weil er auch an seinen Aufgaben wachsen kann. Da bin ich wirklich. Also da freue ich mich schon so ein bisschen drauf, was da bei Arno noch geht. Und ja, bei Max hast du ja auch schon angesprochen, ich habe auch nochmal geguckt, ein 94er Schnitt jetzt so über die ersten 8 Players Championships. Max war eigentlich auch immer einer, der so 2,93, 94 gespielt hat in seinen besten Zeiten auch, weil da auch viel mal über Timing, über noch ein High Finish irgendwie ging, 180 zur richtigen Zeit. Das hat er jetzt auch alles wieder drauf, die 121 zum Match, wo Heibrechts auf 24 steht. Auch gegen Manby so ein 142er-Check. Klar, kassiert dann irgendwie im Decider selbst den 12-Darter. Aber das sind schon alles Zeichen, ja, dass es da sehr gut in eine Richtung geht. Sonst hatten
Ja.
wir in Runde 2 Matthias Ehlers.
Erster
Ich hätte jetzt
Sieg.
gesagt, ja, gegen den schwachen Henderik. Im Glück würde ich sagen, 23 Darts reichen zum 5 zu 5, muss man sagen. Aber dann 12 Darter im Decider, das schmeckt.
Ja, das ist wirklich gut. Also, ja, auch da fällt natürlich jetzt ordentlich Druck ab. Stichwort viel Lehrgeld bezahlt. Ich glaube, für ihn jetzt auch wichtig, dass der Sieg jetzt gefallen ist. Da ist er erstmal egal wie. Wobei, auch da muss man ja sagen, wie du richtig meintest, mit 12er in Style zumindest dieses Scrappy-Match dann noch gewonnen. Es ging dann nicht weiter gegen einen Michael van Gerwen. Auch vom Niveau her ging es nicht viel höher mit 78er Schnitt für Ehlers. Aber ja, da hoffen wir natürlich, dass dann noch vielleicht ein oder andere Sieg dazukommt. Sonst, Moritz, müssen wir sagen, von 14 Deutschen 10 Spieler in der ersten Runde ausgeschieden. Ich habe Nein, nach 50 Minuten im Turnier, glaube ich, dann mal kurz reingeguckt bei Dachgönner, habe ich mal gedacht, huch, da sind ja schon 8 rausgefallen. Das war wirklich schmerzhaft. Ja, und das ärgert natürlich auch. Also ich glaube, da auch der Großteil wirklich unter der 90er-Marke gewesen. Auch viele ärgerliche Niederlagen wieder dabei gewesen. Bei Grüllich gegen Van Duyvenbode wäre was drin gewesen beim 5 zu 6. Jorik Hofkens rennt mit einem 97er-Schnitt in der ersten Runde wieder auf einen starken Danny Noppert. Also auch da lostechnisch wirklich in der ersten Runde für Hopkins wenig Glück dabei. Pietrzko setzt sich nicht durch im Decider gegen Tyler Thorpe.
Da waren auch zwei
Also
Matchstarts jeweils auf Doppel-18.
ja, und
Fünf,
Leon
vier
Weber auch im
vorne, ja.
Decider raus, ne? Also da ist echt viel Pech dabei aktuell noch, aber naja, auch niveautechnisch bei unseren Top Guns erwartet man sich, glaube ich, mehr aktuell, oder? Also einen Clemens
Ja.
zum Beispiel, bei dem man sich mehr erhofft. Schindler, bei dem ist echt sehr hin, also mal Hü, mal Hot, mal spielt er 100er Average, dann geht er mit unter 80 raus. Ja.
Das ist für mich auch so ein bisschen die Hauptgeschichte vielleicht, weil genau, ich habe auch die Matchstarts, Pietrzko, Weber, Ruprecht, der geile Finishes rausnimmt gegen Ross Smith, aber dann trotzdem 5 zu 6 verliert. Auch ein Marvin Kraft hat 4-3 vorne gelegen gegen Menzies, der dann auch irgendwie alles checkt, was er checken muss. Zweimal 102. Aber für mich auch so der ja, Neil Kalten reicht ein 77er Average zum Sieg gegen Schindler. In 25 Darts das Break zum 3 zu 0. Also da waren wirklich die Doppel komplett zu auch. Können dann vielleicht gleich aber zum nächsten Tag dann, wenn wir wechseln, auch sagen, ja, das hat sich dann wieder korrigiert. Also das erinnert mich so ein bisschen an den Pro-Tour-Start, ne, wo er mit Mitte 60 an einem Tag rausgeht und am nächsten Tag ist irgendwie alles normal. Ich, ja, ist schon so ein bisschen rätselhaft, weil Martin ja eigentlich schon auch so eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren echt zu einer Bank geworden ist. Der hat eigentlich keine ganz schwachen Spiele mehr gehabt. Also war vielleicht früher dann mal einer, der auch hin und wieder mal geschwankt hat und ein Spiel Anfang 80 dabei hat, aber das hat sich ja echt massiv stabilisiert, auch mit seinen Titeln. Ja, das bleibt so ein bisschen ein großes Rätsel. Aber sonst, ja, Nico Springer hatte noch einen Sieg dabei, auch weil Stefan Belmont wirklich nichts dagegen zu setzen hatte und da waren dann auch die Doppel vernagelt, spielt 6 Punkte höher im Schnitt als Jimmy van Sri, aber verliert trotzdem 2 zu 6. Das geht natürlich nur, wenn Doppel verpasst werden und man dann auch die eigenen Legs ebenso gewinnt, wo der Gegner noch nicht mal einen Finish hat. War ja so ein bisschen trostloser Abschluss. Jetzt, wenn wir von Players Championship 7 uns verabschieden, leider. Aber es wurde am nächsten Tag ja besser. Da gab es nämlich dann einen größeren Lauf nochmal, während ich gerade nochmal schnell geguckt habe, ich noch irgendwas vom Players Championship 7 zu berichten habe. Aber ich glaube, sonst können wir den Übergang zu Players Championship 8 schaffen. Zunächst mal wieder Ehre an den Sieger an der Stelle, an Wessel Naiman, also ähnlich wie Ryan Searle, bekannter Sieger. Und Wessel Naiman, ja, kann man gar nicht mehr in Worte fassen. Dritter Proto-Titel schon in diesem Jahr. Ich hatte auch geschrieben, mit 218.000 Pfund führt er jetzt die Proto-Rangliste an. Das sind fast 50.000 Pfund Abstand in Richtung Stephen Bunting, der an Nummer 2 steht. Und ich glaube, wenn man jetzt das letzte halbe Jahr nur nehmen würde, dann würde, glaube ich, Wessel Naiman in der Proto-Rangliste doppelt so viel Preisgeld haben wie der nächste, der da kommt. Also Dominanz in Zahlen mal ausgedrückt. Es hätte im Halbfinale vorbei sein können, aber ansonsten halt ein Wessel Naiman-Tag, der konstant Top-Niveau spielt.
Ja, wir haben ja alle so ein bisschen gemutmaßt, was jetzt dieser Durchbruch in Göttingen nach dem ersten European Tour-Sieg jetzt auch für ihn bedeutet. Und ehrlicherweise hoffen wir auch alle, dass Wessel Naiman sein Niveau auch endlich in die großen Turniere bringt. Und zumindest jetzt auf dem Floor zeigt er, dass er daran ansetzt. Also auch da waren wieder Teile davon zu sehen. Zum Beispiel dieses, also das, was wirklich herausragt, ist ja dieses Viertelfinalspiel gegen Dave Chisnell, wo er sich 6-4 durchsetzt, 105 spielt, aber auch selbst von einem 104er-Schnitt von Chisnell herausgefordert wird. Gewinnt er aber 6-4 so ein Match, setzt sich davor auch gegen Keen Barry durch, der ein gutes Spiel gegen ihn macht. Ja, und sonst hinten raus dann Kevin Dütz 7-6 im Decider geschlagen, aber gegen Joe Kallen im Finale keine Blöße gegeben, obwohl er auch dort gefordert wurde. Also, ja, guter Tag von Naiman und es scheint so, als könnte er echt daran ansetzen, was er in Göttingen gezeigt hat, was mich erstmal sehr freut. Und er ist ja jetzt auch der erste Spieler, der jetzt, glaube ich, zwei Turniere auf der Pro Tour in diesem Jahr gewonnen hat.
Ich auch, ja. Also, ja, verrücktes Finale auch irgendwie. Break hin und her. Joe Calden verschaukelt es dann final, weil er beim Stand von 6 zu 4 eben 24 Punkte in drei Aufnahmen nicht
Ja.
löschen kann. Das war ansonsten auch von Joe Calden eine Top-Partie.
Ein
Auch so
wichtiges
ein,
Turnier, ne?
ja,
Also auch
auch ein Mann,
da.
der, genau, der ja im letzten Jahr auch seinen Titel irgendwie eingeholt hat in den ersten beiden Runden.
Ja.
Sicherlich, ja, auch Glück hatten. Michael Smith, der spielt gegen ihn einen Schnitt von unter 80. Da reicht auch Kallen dann ein 83er Schnitt, um überhaupt durchzukommen. Aber dann hat er sich wirklich von Spiel zu Spiel gesteigert, auch gegen Tom Sykes, als es in den Decider ging. Da spielte halt auch ein 103er Average. Also da ging es dann auch in die benötigten Höhen hinaus. Und du hast es angesprochen, wenn man so Richtung World Matchplay schon mal schielt, da ist er jetzt auch so auf Platz 5 der
Naja.
Pro-Tour-Spieler aufgerückt. Da ist schon jetzt eigentlich viele safe, früh safe. Was man jetzt nicht unbedingt vermuten konnte, weil hat jetzt hier auch wieder mit diesem Finalerfolg in die Top 32 zurückgespielt. Das hatte ich auch gar nicht so richtig auf dem Schirm, ehrlicherweise, als ich das gesehen habe, dass Joe Cullen da auch mal jetzt kurzfristig rausgerutscht war. Oder zumindest von Peter Wright dann mit dem Viertelfinale einmal überholt und es direkt wieder korrigiert hat. Ja, das kann man sicher zu Joe Cullen sagen. Sonst würde ich auch direkt mit Leon Weber gerne weitermachen. Oder zumindest World Matchplay Race einmal kurz noch notiert. Białecki und Dudes, die beiden Halbfinalisten, auch natürlich ja Konstanz pur von den beiden auf der Pro Tour in den letzten Wochen auch. Und da ist jetzt auch einiges möglich. Also die sind jetzt auch satt drin im Rennen, natürlich weit, weit weg von irgendeiner Sicherheit. Also die müssen noch einiges tun. Aber da haben sich wirklich neben Neiman echt drei Spieler schon mal in eine gute Position gebracht. Und gute Positionen, das ist dann vielleicht so Richtung WM mal ein Stichwort, wenn man hier Leon Weber nennt. Erstes Viertelfinale auf der Pro Tour. Ich hatte in meiner Einleitung vom Bericht geschrieben, so, ah, ja, größter Karriereerfolg. Da habe ich gedacht, so, ist jetzt ihm der Development Tour Titel wichtiger oder auch ein Achtelfinale auf der European Tour bringt ja zumindest vom Preisgeld das Gleiche. Aber ja, kurzum, toller Erfolg für Weber hier bei der 8. Players Championship.
Ja, und es kommt auch genau zum richtigen Zeitpunkt. Auch da lief ja in diesem Jahr noch nicht viel zusammen und mit dem Sieg beißt man sich zumindest grob in die Richtung der WM-Ränge wieder, ne? Worum es ja dann am Ende auch geht. Also ohne die WM wird es auch nicht für die Tourcard reichen, das kann man, glaube ich, bei Leon Weber durchaus sagen. Und dementsprechend enorm wichtig und wir hoffen jetzt auch, dass er daran ansetzen kann. Spielerisch war das über weite Strecken, also gut in den Tag gestartet, souveräner Sieg über Oskar Lukasiak im 90er-Bereich, dann 6-1 Peter Wright geschlagen, der wieder Preisgeld holt, aber auch Weber da im mittleren 90er-Bereich. Und dann hat Weber halt auch das nötige Glück, also trifft auf einen Nathan Aspinall, der gar nicht und nie in diesem Spiel ins Match kommt, im unteren 80er-Bereich spielt, setzt sich Weber aber souverän 6-3 durch und gegen Zizel ab, bei dem wir uns ja alle sowieso fragen, wie diese Darts im Board ankommen oder in den richtigen Feldern. Der
Der
spielt hier
Faustwerfer.
77, der Faustwerfer, genau. Der spielt 77 gegen Weber. Auch da setzt sich Weber 6-3 souverän durch. Also egal wie, er gewinnt diese Matches deutlich. Geht dann gegen den Halbfinalisten Białecki raus, deutlich 1 zu 6. Aber mit diesem Viertelfinale, ja, 4 Siege geholt, was für Weber wirklich mehr als respektabel ist. Und ja, da kann man so langsam wieder, wie gesagt, auch in Richtung WM-Ränge schielen, wenn das vielleicht auch nochmal passieren sollte.
Geil. Mal gucken, was auch so. Ich finde, so dieses Reinkommen in Spiele hat man jetzt so an diesem Tag gesehen. Es war immer irgendwie zu Beginn eng und edgy, aber als er dann irgendwie im Spiel drin war, hat er auch immer noch was gefunden. Also gegen Peter Wright die letzten drei Legs, alle unter 15 Darts. Gegen Nathan Aspinall auch da in den letzten beiden Legs 15 Darts, 13 Darts gespielt. Also hat dann schon auch in Spielen, in denen es eigentlich nicht lief, zumindest dann immer noch ein, zwei gute Legs finden können. Und klar, in so einem Spiel gegen Zizel Lab, da merkt man halt, beide haben noch nie das Viertelfinale auf der Pro Tour erreicht. Und es wissen, glaube ich, natürlich auch beide so ein bisschen, dass das eine große Chance ist. Und dann ja, spielen sie sich wirklich bis zum 3-2 irgendwie für Weber, spielen sie sich echt komplett in die Schuhe. Aber ja, es ist dann wiederum Weber, der zweimal in fünfter Runde seinen Anwurf durchbringen kann. Und dann bist du natürlich auf dem Niveau weit, weit weg von deinem Gegner und konnte das dann wirklich direkt durchziehen. Sonst hatten wir Martin Schindler noch in der dritten Runde und auch Nico Springer. Bei Martin ja dann genau das, was ich eben schon gesagt hatte, ja, hat das direkt korrigieren können. Also 6-2 gegen David Sharp, 6-3 gegen Tommy Lischmann. Auch gute Darts gezeigt gegen Sharp zum Start, direkt mit dem Average Richtung 100er Marke. 2-14 Darter, die das Ding gegen Lischmann durchziehen. Und ja, da muss man sagen, wo kam das her? Verliert er 1 zu 6 gegen Dave Chisnell. Nicht, weil er schlecht spielt, sondern weil Chizzy ein Average von 112 Punkten spielt.
Ja.
Dann sage ich, hä? Ich habe Dart Connect dann gestern aufgemacht für den Bericht auch und habe diese Leaderboard, was es da ja gibt, da kann man ja auch die Spieler so suchen und hat so die Spiele untereinander und ich habe da wirklich durchgescrollt und geguckt, wann hat Chisnell denn das letzte Mal 110 auf der Pro Tour gespielt? Ja, und bin dann 2024 beim Spiel gegen Tim Wolters rausgekommen. Die Menschen im Forum wird's freuen, dass das natürlich gegen einen deutschen Spieler
Ja.
ging. Aber ja, kurzum, mehr war nicht drin. Bei Martin. Ansonsten, ja, kann man auch sagen, vielleicht Nico Springer ins Bordfinale. Such dir was aus, ob du noch zu Schindler was zu sagen hast, aber auch Nico Springer, glaube ich, ja, solide soll erfüllt, weil auch hier in den ersten beiden Runden nicht gefordert war.
Ja, also ich glaube, bei Springer kann man wirklich auch konstatieren, er macht aus seiner durchwachsenen Form preisgeldtechnisch doch relativ viel, ne? Das kann man, glaube ich, auch jetzt generell über die letzten Wochen schauen. Das ist jetzt nicht sein A-Game, was er spielt, aber er gewinnt diese Spiele souverän. Rusty Jake mit 6-1 geschlagen, dann Martijn Drácht 6-1 geschlagen, obwohl er in allen Sp in beiden Spielen da so rund um diese 90er-Marke in Anführungszeichen nur spielt. Dann reicht es eben dort im Bordfinale nicht mehr. Aber sei es drum. 4-6 gegen Keen Barry, auch ein solides Spiel gemacht. Das ist für die Verhältnisse aktuell eines Nico Springer absolut in Ordnung. Um ihn müssen wir uns, glaube ich, dennoch trotz allem keine Gedanken machen. Genau, bei Schindler kann man sich ärgern über dieses 1-6 gegen diesen starken Dave Chisel. Andererseits hat er am Vortag eben das Preisgeld, anders kann man es nicht sagen, weggeworfen. Dementsprechend hier zwei Siege geholt, war auch dort, glaube ich, wichtig. Aber was sich wirklich durch viele der deutschen Spiele zeigt, ist so dieses, was ich eben schon angesprochen habe. Dann spielt man im einen Spiel 80er Average und im nächsten im oberen 90er Bereich. Das durchzieht ja jetzt auch zum Beispiel das Spiel von Jorik Hofkens, der Preisgeld einspielt, was er am Vortag eben leider trotz guten Spielen nicht geschafft hat. Dann aber in Runde 2 halt mit einem 70er Schnitt rausgeht gegen Mike Keuvenhofen. Aber das Problem haben eben viele deutsche Spieler aktuell.
Ja, und manche haben es auch innerhalb des Spiels, das fällt mir so bei Pascal
Das,
Rupprecht
ja,
extrem auf, wo
das
gerade du
stimmt.
Jorik Hofkens nennst, weil ich glaube, Rupprecht spielt gefühlt jedes zweite Leck, was er gewinnt, in 12 Darts runter. Das ist, habe ich auch bei den UK Open, dieser 11-Darter im Decider, den er
Ja.
auf der Bühne spielt, wo ich denke, was geht denn jetzt ab? Und auch gegen Christo Reyes zum 5:5 ein Break in 22 Darts, also da hat Reyes auch seine Matchdarts gut verschleudert. Ja, und dann steht Rupprecht nach 9 Darts auf 43, Reyes auf 41 im Decider. Und dann kann Rupprecht eben den Vorteil des Anwurfs nutzen. Aber das ist auch so ein typisches Beispiel. Gabriel Clemens, der findet so langsam zu seiner Konstanz zurück. Da konnte sich dann aber Richard Veenstra in Runde 2 echt revanchieren für das UK Open Drama. Hier hatten beide Matchdarts, hatten beide auch ab dem 3:3 echt immer Darts auf Doppel. Das ging hin und her. Hätten sich beide sehr, sehr ärgern können, auch ein Veenstra, wenn er das verloren hätte.
Ja.
Und Arno Merk, genau wie Clemens auch, in Runde 1 6:4 durchgesetzt gegen Tyler Thorpe und dann gegen Titus Karnik keinen Matchstart bekommen, auch wenn er sich gut in die Decider gekämpft hat. Das war so noch an deutschen Erfolgen hier durchaus zu nennen. Also definitiv besser als das, was am Montag da war. Trotzdem, Max Hopps Serie ist dann gerissen. Also in der achten Players Championship erst der erste Erstrunden Verlust für den Maximizer. Und ja, wenn man so auf die anderen Deutschen guckt, Lukas Wenig, der jetzt mal ausnahmsweise nicht eincashen konnte in diesem Block, hatte ja auch bei den ersten sechs
Ja.
Players Championships wirklich sehr überzeugen können. Und ja, auch ein Ricardo tritt auf der Stelle, muss man leider sagen. Das ist, ja, der fiel mir jetzt noch so auf.
Ja, da muss man spielerisch wirklich sagen, von der Konstanz her, Max Hopp ist, was die Pro Tour betrifft, der konstanteste Deutsche. Also, das hätten wir wahrscheinlich auch vor einem halben Jahr noch nicht gesagt, dass wir das sagen. Aber es ist der Fall. Und das ist ja schon, also. Er spielt ein hervorragendes Niveau, aber dennoch ist das natürlich für Spieler wie Martin Schindler, Gabriel Clemens und Ricardo Pietrezko absolut nicht der Anspruch.
Ich glaube, dass wir aktuell keinen deutschen Spieler haben, der jetzt, ich weiß nicht, ob Top 32 zu hart ist, aber wenn man sich so insgesamt die Ergebnisse anschaut, dann
Ja.
haben wir vielleicht aktiv keinen formtechnisch, der, sag ich mal so, zu den besten 30 Spielern bei der PDC hält. Wir haben aber sehr, sehr viele, glaube ich, die dann sich im breiten Mittelfeld dahinter tummeln. Also die sind
Absolut.
jetzt alle nicht so, dass ich sage, ah, Ricardo spielt jetzt so schlecht,
Nein.
der geht in 2 Jahren von der Tour runter. So heftig ist das jetzt auch nicht, aber es ist klar, dass ja, man vielleicht den Wunsch hat, dass vielleicht der ein oder andere Richtung Top 32 wieder stoßen kann, was dann aber einfach nicht passiert, was vielleicht auch für den Moment in Ordnung ist, aber das ist so das, womit wir aktuell leben müssen. Und deswegen gibt es halt viele, die so um 40, um 50 herumbleiben. Nico Springer wird ja auf natürlichem Wege auch noch in diesem Jahr in der Rangliste klettern. Da bin ich dann mal sehr gespannt. Ja, aber das sind so die deutschen Ergebnisse. Hast du sonst noch vom Protoblock Dinge, die wir
Das.
irgendwie. Mir ist aufgefallen, ich glaube, es gab keinen neuen Data in diesem Block.
Ach, Wahnsinn. Das gab
Weiß
es
ich
wirklich
gar
schon
nicht.
länger
Ich weiß
nicht,
nicht, ob ich es
ne?
einfach nur
Ja.
nicht mitbekommen habe, aber irgendwie war mir so. Vielleicht erzähle ich auch Quatsch, dann gerne jetzt in die Kommentare schreiben. Aber ja, so sieht es aus nach den ersten 8 Players Championships. Wir haben ein bisschen gesagt, ein bisschen was hat sich im World Matchplay Race getan, aber ich glaube, es sind noch 6 European Tour Events und auch noch
Ja.
eine zweistellige Anzahl an Players Championships. Also da kommt noch sehr, sehr viel rein. Also auch Spieler, die da jetzt bei 60.000 Pfund stehen, also unter 70.000 Pfund, wird da vielleicht auch cutmäßig nichts gehen. Wenn es um den Cut geht, dann müssen wir auch über die Challenge Tour sprechen. Welch ein Übergang. Ich habe das eben ja schon mal angedeutet, wenn es ums Nachrücken geht, weil wir hatten an diesem Challenge Tour Wochenende, was natürlich an gleichem Ort gespielt wurde, 2 deutsche Erfolge. Das hat man echt selten und also man hat immer wieder Siege auf der Challenge Tour, also um Gottes Willen, aber dass dann gleich 2 verschiedene Spieler an einem Wochenende schaffen, wunderbar zu sehen. Daniel Klose hat sich einmal durchsetzen können und auch Florian Preis, beide jeweils also mit ihrem ersten Challenge Tour Titel. Such dir gerne aus, wo du ansetzen möchtest, aber auch bei Daniel Klose würde ich vielleicht dir so zuschieben, will man eigentlich fast gar nicht glauben, dass es erst sein erster Titel ist bei
Ja.
dem, was er niveautechnisch auch so spielt.
Ja, in dieser zweiten Garde, wenn man jetzt die Spieler außerhalb der Pro Tour bezeichnen will, ist Daniel Klose eigentlich ja, unangefochten einer der konstantesten in den letzten Jahren gewesen. Und ja, hat mich ehrlicherweise auch gewundert, als ich mir das dann nochmal durchgelesen habe. Aber andererseits hat dieser Tag auch wirklich für Daniel Klose gesprochen. Also genau diese Konstanz, die er an diesem Tag gezeigt hat, kommt er ja auch so häufig dann auf der Next-Gen-Tour und generell in Deutschland in Turnieren. Da sind nicht viele Ausreißer nach ganz oben, bis auf jetzt diese Erstrundenspiel gegen Rhys Colley, wo er 5-3 spielt mit einem 99er Schnitt. Aber da ist alles rund um diese 90er-Marke oder fast alles mit wenigen Ausreißern. Und die Spiele gewinnt er dann auch solide. Also 5-3, 5-1, 5-3, 5-2, 5-2. Einmal ging es durch den Decider gegen Ben Townley im Halbfinale, was er gewinnt. Und dann im Finale auch gegen Callum Goffin erfolgreich. Und für Klose natürlich, der auch Bock auf die Pro Tour hat, durchaus. Jetzt natürlich womöglich auch die Chance, als Nachrücker zu fungieren. Das war generell ein gutes Wochenende, um das vielleicht schon mal vorweg zu nehmen. Spielt sich da unter die Top 10. Das heißt auch durchaus unter die potenziellen Nachrücker für die nächsten Pro Tour-Turniere.
Es ist gerade lustig, dass er sagt, er hat Bock auf die Tour, weil wir haben es dann auch geguckt beim Samsener Storchen Cup so ein bisschen live. Da hat gerade Dragutin Horvat auf der Bühne gespielt, deswegen passte das irgendwie. Der diesen Weg ja nicht zwingend durchziehen würde. Bei Daniel Klose sieht das anders aus. Auch da muss man ja sagen, Brazzo, der dann Samsener Storchen Cup der Challenge Tour hier vorzieht, also auch da.
Ja.
Eindeutig, wo Prioritäten liegen, was die wichtigen Turniere des Lebens sind. Ja, und wenn wir über Daniel Klose gesprochen haben, schon müssen wir, glaube ich, auch groß über Florian Preis reden, der ja hier seinen ersten Titel holt. Auch ja, sicher Schwierigkeiten hatte auf diesen sekundären Touren, das in den ganz tiefen Run bisher zu übersetzen, weil vom Niveau her ist da ja eigentlich seit Wochen, Monaten schon einiges da, aber ja, sich dann hier durchzusetzen, glaube ich, spricht einfach dafür, was da auf uns zukommt noch.
Ja, definitiv. Ich glaube auch, dass dieser Sieg jetzt zum genau richtigen Zeitpunkt kommt, weil er sich, glaube ich, auch selbst, glaube ich, diese 0-6 Niederlage bei seinem ersten European Turnier in Göttingen echt verdammt gefuchst. Also, warum er da sein Spiel und auch das Timing, die Doppel so gar nicht ans Board bekommen hat. Wie gesagt, das war sein Debüt und allein das war ja natürlich der riesige Erfolg eigentlich zum Start ins Jahr. Aber 0-6 bei seinem Pro-Tour, bei seinem European-Tour-Debüt will halt auch keiner verlieren. Dementsprechend wirklich dieser Sieg genau zum richtigen Zeitpunkt. Auch da kann man natürlich hoffen, dass er jetzt auch früher oder später sein Debüt auf der Pro-Tour feiern kann. Und niveautechnisch kann man dann auch durchaus auf dem Floor mit ihm rechnen, würde ich sagen. Da kann es dann auch für den einen oder anderen siegreich, wo ranreicht, was er auch auf der Next Gen Tour zum Beispiel über weite Strecken zeigt, was der sich da für Spiele mit Paul Krone gegeben hat. Das ist ja wirklich auch brutal. Aber auch hier, namhafte Spieler wie Aiden Kirk im Finale geschlagen, der ja auch schon als Nachrücker gespielt hat, James Hughes geschlagen, David Davies geschlagen, Dracht geschlagen, Kay geschlagen, Hunt geschlagen. Das sind alles Spieler, die schon Pro Tour gespielt haben, ne? Und die hat er alle aus dem Turnier genommen, natürlich sich im Turnierverlauf durch drei Decider ein bisschen kitzeln müssen, aber diese Spiele gewinnt dieser Mann einfach.
Ich habe auch das Gefühl, so dieses Finale gegen Aiden Kirk, das war dann auch von der Dramaturgie, ja, wo es natürlich dann auch kippen kann. Klar, ich glaube, nach so einem langen Challenge-Tour-Tag sagst du, auch bei einem Finale nimmst du dir, glaube ich, mehr Positives mit, selbst wenn du das Finale verlierst,
Absolut.
weil du einfach so viele Spiele gewinnst. Aber natürlich da auch die Matchstarts schon zum möglichen 5 zu 2 ist es gewesen. Dann checkt halt Aiden Kirk auch direkt 100 Punkte, nimmt im nächsten Leck dann auch noch 142 raus, wo Preis dann eben auf 72 warten muss. Und Aiden Kirk hatte dann seine drei Matchstarts, mindestens drei Matchstarts, die er eben nicht nutzen kann. Und dann reicht auch die siebte Runde, um das am Ende durchzubringen. Also ja, auch da das Glück auf der eigenen Seite zu haben, dass man eben da die Matchstarts auch mal vergeben konnte und nochmal wieder rankommt. Das, ja, sind ja manchmal auch so ein bisschen die Zufälle des Dartsports, dass du sagst, so, ey, ich habe meine Chance halt nicht genutzt und dann verliere ich diese Spiele. Aber in manchen Spielen kriegst du es dann halt auch zurück, und wenn du dann da bist und auch da mit dem letzten Dart in der Hand, also du hast die Chancen, einen Titel auf der Challenge Tour zu gewinnen, da gehen einem ja vielleicht auch nochmal andere Sachen durch den Kopf als vielleicht in irgendeinem Zweitrundenspiel.
Absolut.
Naja, hat sich da Preis, ja, ganz toll in den Vordergrund spielen können. Der Vordergrund sieht jetzt so aus, dass die beiden, Klose und Preis, auf Platz 9 und Platz 10 sind. Michi Unterbuchner mit nur einem Wochenende steht auf Platz 52, also das ist dann auch alles, was da so in deutscher Sicht weit oben überhaupt los ist. Weshalb wir das natürlich so sagen, weil, ich habe es eben schon gesagt, die Platzierung bis 8 hat auf jeden Fall schon mal vor Beginn der siebten Players Championship ausgereicht, um nachzurücken. Und ich habe mir das dann auch angeguckt. Nächste Wochenende auf der Challenge Tour ist Anfang Mai in Hildesheim, also wieder so ein Wochenende, wo dann direkt danach Montag, Dienstag Pro Tour gespielt wird. Und weil das so ist, ist die Entry Deadline für die Pro Tour dann auch vor diesem Wochenende. Also da muss jetzt keiner von der PDC noch schnell die Challenge Tour ausrechnen, um die Nachrücker zu bestimmen. Also da sind die Meldefristen definitiv vorher. Und die Premier League spielt am Donnerstag davor in Schottland und dann in Leeds, also auch nördliches England. Jetzt nicht irgendwie, wo der schnelle Flug von London kommt, weil da muss man dann schon auch irgendwie Richtung Frankfurt fliegen, um dahin zu kommen. Um nach Hildesheim dann ja auch nochmal so eine 3 Stunden Tour zu haben. Das wird ein Wochenende sein, was, glaube ich, der ein oder andere Premier League Starter im Kampf um die Playoffs jetzt nicht ganz groß auf dem Zettel haben wird. Deswegen kann ich, oder ich, ja, traut man sich jetzt aber, würde ich fast sagen, dass Klose und Preis da eigentlich safe eine Chance haben. Auch weil vielleicht nicht jeder Engländer von der Challenge Tour, auch wenn die alle ziemlich reiselustig sind. Wir haben es ja bei, ich glaube, bei Lishman gesehen, der ist ja auch angereist, obwohl er dann nicht nachrücken konnte. Einmal nach Hildesheim sogar. Aber da schon mal so ein bisschen vorgezeichnet, das sind große Chancen, dass da ein Nachrücken in Hildesheim möglich wird.
Definitiv, ich meine, traditionell ist ja auch so, dass viele Top-Spieler sich während deutscher Turniere auf der Pro Tour auch gern mal, naja, ein paar Tage frei nehmen. Dementsprechend, ja, man kann es sich nur wünschen. Beiden würden wir es, glaube ich, sehr gönnen für ihre Karriere. Insbesondere natürlich auch gerade in einem Preis, der wirklich auf seinem absoluten Maximum performt. Und ja, es wäre einfach die verdiente Belohnung für beide Spieler, die wirklich gut in Form sind.
Ich glaube, letztes Jahr nach dem World Matchplay hatten wir die ganze Top 12 in Hildesheim nicht dabei. Also, das sind vielleicht die Vorzeichen, unter denen man schon mal hoffen kann, dass der Urlaubsplan da bei den beiden mitspielt. Schon mal vorausgeblickt, dann Anfang Mai ist dann auch richtig wichtig für das World Cup Race, weil sich da ja für viele Nationen dann der zweite Teilnehmer oder auch beide Teilnehmer festlegen. Ich habe ja sagen lassen, das italienische Race könnte sehr spannend sein. Also auch schön, dass solche Nationen dann auch den Weg dann jetzt auf die Challenge Tour mit mehreren Spielern auch finden und sagen, jupp, wir versuchen es da und kriegen dann darüber auch die Chance, am World Cup teilzunehmen. Das werden wir dann Anfang Mai hier sicher genau unter die Lupe nehmen. Ansonsten können wir den Absprung dann schaffen Richtung Ausklang unserer Folge Dart aus aller Welt. Da passt es dann natürlich auch jetzt zum World Cup, dass wir mit der PDC Nordic and Baltic vielleicht anfangen, haben dort European Tour Qualifier und Pro Tour Events gehabt. Auch da Commitment, muss man sagen. Vier Tourcard-Holder, die dann am Samstag noch in Lettland auf der PDC Nordic and Baltic spielen und am Montag schon in England zugegen sind. Das muss man auch wollen und haben sich dann aber durchgesetzt. Zunächst ein Jonas Sørensen, etwas überraschend, der Däne, gegen Cord Dekker im Finale durchgesetzt und Cord Dekker hat es dann im nächsten Event besser gemacht mit einem Sieg gegen Janni Haavisto. Das sind dann auch die beiden Spieler, die an der Spitze der Pro Tour Rangliste stehen. Also eine Weltmeisterschaft mit Janni Haavisto, we will be there, würde ich behaupten. Ansonsten habe ich noch irgendwie gesehen, Marco Kantele muss wohl arge Probleme haben. Da waren irgendwie ganz gruselige Averages so im 50er-Bereich dabei. Weiß man nicht, was da so los ist. Und ja, ansonsten noch die European Tour Qualifier genannt. Anton Östlund ist gleich zweimal qualifiziert. Und Valtas Melderis ist dann zum Beispiel in Sindelfingen am Start. Östlund kommt jetzt am Osterwochenende ganz kurzfristig nach München dazu und dann nochmal nach Graz. Auch Melderis zweimal im Finale gewesen. Gesehen, am letzten Qualifier haben 17 Spieler teilgenommen. Also das ist auch irgendwie Chancen, wer da die Anreise auf sich nimmt, sind auf jeden Fall da. Aber es sind halt auch immer die gleichen Gesichter, die dann
Ja, leider.
ja, sich da versuchen. Das war so in der Bereich Nordic und Baltic los. Ansonsten WDF-Events, da sei es schon mal auf den Newsflash verwiesen. Daniel Bauerdick, weil er hier auch immer, glaube ich, gerne reinhört, sei gegrüßt, hat in Färöer, auf den Färöerinseln, ein Halbfinale erreicht. Janis Bremermann auch im Viertelfinale. Das ist ja so eine Reise-Connection. Erik Petereit hat eines der Junioren-Events gewonnen. Auch da dann bei den Torschafen oben waren Bremermann und Bauerdick nochmal im Viertelfinale und auch beim Four Nations Cup in Luxemburg wurde gespielt. Da ist Deutschland eigentlich Zweiter geworden. Auch Siege für Irina Armstrong, für Merve Hummel, für Nikado Pieper bei den Jungen. Das waren so die deutschen Erfolge, die wir da gerne dann auch hier, auch wenn es nur kurz notiert ist, mit in die Sendung einmal aufnehmen. Ja, und ansonsten habe ich noch den Samsener Storchen Cup
Ja.
auf dem Programm. Also ja, auch irgendwie so ein bisschen ein Mekka des Dartsports geworden oder vielleicht auch nur der Dartsport-Berichterstatter. Weil, ja, wir hatten es im letzten Jahr ja auch schon mal drin und wir haben auch drüber gesprochen, war ganz lustig, glaube ich.
Stimmt, ja.
Erinnere ich mich zumindest dran. Ja, im schönen Dorf Sabbenhausen, also irgendwo so Landesgrenze NRW zu Niedersachsen, östlichster Bereich dort. Ja, es ist kein Niemandsland, aber es ist ein bisschen dörflicher alles und deswegen macht das irgendwie so Spaß, diesen ja, Kontrast zu sehen von einer Darts-Party und eine Turnhalle auf dem Dorf und dass das irgendwie alles trotzdem zusammen funktioniert und auch ein begeistertes Publikum bringt, ist halt ja letztlich eigentlich auch eine Exhibition natürlich. Acht Spieler, aber da hat sich im Vergleich zum letzten Jahr das Feld halt durchaus riesig verändert. Also man darf nochmal erwähnen, ich war im letzten Jahr im Finale, habe dann dieses Jahr die Quali sehr erfolglos leider mitgespielt. Und dann guckt man da halt in dieses Line-up rein und sieht einen Florian Hempel, einen Arno Merk, einen Dragutin Horvat, Leon Weber, Max Czerwinski waren da. Ja, völlig verrückt. Paul Krone, der am Ende den Abend gewinnt und das dann ja irgendwo auf so einem Dorf vor 300 Zuschauern in einer Turnhalle. Aber ja, von der ganzen Produktion kann ich einfach auch sagen, Weltklasse organisiert, wieder tolles Turnier. Und man merkt dann auch selbst bei so einem lokalen Event, deswegen fand ich schön, dass du das eben bei der Premier League gesagt hast. Auch da, die lokale Zeitung war mit zwei Leuten da, hat auch irgendwie bis 21, 22 Uhr auch da Fotos gemacht, ist da geblieben. Es war auch gestern im Lokalteil unserer Zeitung wirklich so ein ganzseitiger Bericht über dieses Turnier reich bebildert, wo man das dann sieht. Auch Nachbarregionen war auch, glaube ich, einer von der Zeitung da. Die WDR-Lokalzeit hat live aus Sabbenhausen gesendet gegen 20 Uhr. Die waren da 5 Minuten wirklich live, war dann auch perfekt, weil gerade Florian Hempel einen Matchstart
Geil.
gegen Finn Prokop reinmacht, während die beiden dann oder während die Moderatorin da am Walk-on steht. Ja, also da merkt man auch, was für Dimensionen so ein Ding mittlerweile haben kann, dass das auf dem Dorf funktioniert. Und dass auch da Zuschauer bereit sind, echt 2 Tage hintereinander. Am nächsten Tag war so ein Turnier dann noch für die Locals, dass sich da echt 300 Menschen finden, die diese Halle
Ja,
voll machen. Ja, Samsener Storchen Cup. Wieder. Und natürlich
nächstes.
Kevin Schulte, Micha Wattenberg getroffen. Ist natürlich auch der Vorteil, wenn gleich zwei Menschen aus der Stadt Lemgo kommen, die nicht weit weg von dem Ort des Geschehens ist, dass man da auch so eine gewisse Connection in die Richtung verspürt.
Ja, definitiv. Und gibt's einen Spieler, der dir aufgefallen ist, den wir uns merken sollten?
Es war natürlich.
Letztes Jahr warst du's ja.
Ja, das waren die großen Momente da, aber ja, es war eine Story des Abends sicherlich. Dian Schleicher, 15 Jahre alt. Das, also ist für mich auch der vielleicht, ja, ist jetzt nicht der krasseste Moment, den ich beim Darts in der Halle erlebt habe. Hatte das Glück, in Dublin einen neuen Darter sehen zu dürfen und einen Walk-on von Willie O'Connor. Da hält das jetzt vielleicht nicht ganz mit, aber wirklich 15 Jahre jung, spielt das erste Mal auf einer Bühne und wirft mit der ersten Aufnahme eine 180. Und das Geile ist ja auch, die Zuschauer haben ja auch so ein gewisses Gespür dafür. Er wird ja auch beim Walk-on, der dann groß zelebriert wurde, wird dann natürlich auch so vorgestellt mit, oh, der ist 15 Jahre jung. Und dann ist natürlich auch direkt eine Reaktion auch da von 300 Leuten. Und dann spielt
Geil.
er halt, geht er da hoch und dann ist natürlich auch, wenn Game On kommt und man das Spiel auch irgendwie vorher so eingeleitet hat, Paul Krone, Turnierfavorit, er dann mit seinen 15 Jahren und dann steckt halt der erste Dart in der Triple 20 und die Zuschauer haben es natürlich auch alle gesehen, dann geht das direkt los. Dann pfeffert der da nur 180 rein. Da hab ich echt gedacht, ich gucke richtig, auch die zweite Aufnahme 140, also er stand nach 6 Darts bei 181.
Stark.
Ich glaube, das Problem ist dann, dass er dieses Leck dann aber nicht gewinnen konnte. Danach ging es ein bisschen runter, aber also was da auch lautstärketechnisch in dieser Halle nach dieser 180 los war, echt ein geisteskranker Moment. Und ansonsten ja überraschend halt, dass Arno Merk tatsächlich gegen einen der lokalen Qualifier verloren hat, Markus Schönfelder. Ja, der bei mir in der Quali zum Beispiel verhindert hat, da ist mir mal ein Flight abgefallen, da wollte ich den Dart fast loswerfen, hat mir den Flight dann vor die Nase gehalten, so halt. Wo auch immer dieser Dart jetzt hinfliegt, das wird nicht im Board landen. Und ja, deswegen, der hat dann wirklich seinen Turn durchgespielt, hat auch gegen Dragutin Horvat fast gewonnen, Tops, Tops versucht bei 80 Rest. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Also wirklich, ja, macht man nicht, aber er hat es getan und hat auch den ersten Dart in der Doppel-20 gehabt. Und ansonsten war es schön, ja, einfach da auch ein paar Leute wiederzusehen, die ja natürlich vom letzten Jahr kennen und natürlich nochmal kurz bei den Spielern mit reinzuschlüpfen. Der Gogatana aus
Ah
dem Forum
ja.
hat ja Paul Krone begleitet und dann sitzt man neben ihm und Max Czerwinski da auf der Couch. Also die Leute, die auch wirklich aktiv daten.de ja, mit vorantreiben, da gerne aktiv sind. Von war das mal schön, da auch, ja, für mich glaube ich auch, ja, die Leute habe ich jetzt auch persönlich so das erste Mal sicher gesehen und dann nicht nur im Podcast.
Cool. Ja, also nächstes Jahr steht schon fest. Gibt es nächstes Jahr eine Neuauflage?
Ja, das wird es auf jeden Fall geben. Ich weiß nicht, ob ein Termin schon da ist, aber ja, ob es mit der Rückkehr auf die Bühne klappt. Mal sehen. Aber
Wir
ja.
drücken die Daumen.
Ja, so ist es. Was noch lustig war, ich habe es mir aufgeschrieben. Eigentlich unfair, das zu sagen, weil der Master of Ceremonies einen super Job macht, der Herr 100 Mark. Aber fand es ganz lustig. Florian Hempel stand beim Walk-on und es war dann so ein kleiner Zettel, den er so in die Hand gedrückt bekommen hat von denen oder hat sich schnell so die wichtigsten Infos zu jedem Spieler aufgeschrieben und konnte dann halt dann auch ohne Dart-Sachverstand in der Tiefe haben zu müssen sagen, ne, der hat eine Tourkarte und der hat dies und jenes. Hatte dann aber die Information vermischt, stand dann wahrscheinlich drauf, dass Florian Hempel fünfmal WM schon gespielt hat und auch schon 3-9 Darter bei der PDC geworfen hat und daraus wurden dann, dass er quasi bei seinem ersten Auftritt auf der WM-Bühne 3-9 Darter geworfen hat. Und Florian Hempel hat dann auch so geguckt, so, hä? Was
Echt?
ist denn jetzt los? Hab ich gar nicht mitbekommen, aber deswegen, man könnte jetzt wahrscheinlich noch eine halbe Stunde diese Folge füllen. Niklas Wierling, den ich dann auch wieder getroffen habe.
Treuer Zuhörer auch hier, ja.
Ja, eben, das ist dann auch schön, diese Verbindung zu haben. Aber ja, deswegen, solche Momente gab es natürlich en masse auch, die so ein bisschen dann dieses, ich habe es beschrieben, Darts trifft Dorf, auch schön zusammenfassen. Ja, das war der Samsener Storchencup, also 3 Tage volle Party in Sappenhausen und ja, wirklich ein professionelles Setting, wo man sagt, das kann funktionieren, also Motivation sollte für jeden da sein. Wer da in seinem Verein eine Schnapsidee mit 4, 5 Leuten hat, ja, dran setzen und das ausprobieren und da sind sich auch die Profis nicht zu schade für, ja, da einfach auch hinzukommen. Sonst Ausblick für dieses Wochenende oder eigentlich auch noch für heute, an dem Mittwoch, an dem wir hier aufnehmen. Es sind noch 2 European Tour Qualifier. Wir haben es jetzt mal heute so gestrickt, dass wir hier vorher aufnehmen. Sindelfing und Graz sind da. die nächsten Termine, um die es geht, jeweils ohne Luke Littler und Luke Humphries. Also die Meldelisten sind natürlich jetzt auch dann mit raus. Zusätzlich fehlen in Österreich zum Beispiel Stephen Bunting, Gary Anderson, Nathan Aspinall, also Woodhouse als 21 der Order of Merit ist dann gesetzt und auch Ricardo Petrezko geht damit als Proto-Qualifier rein. Also das ist dann auch eine aus deutscher Sicht vielleicht sehr wichtige Geschichte, weil bei Ricardo ja wirklich auch das Problem ist, dass er jetzt diese Qualifikation eigentlich spielen muss. Das gilt auch zum Beispiel für den Mike de Decker. Eigentlich muss der Qualifier spielen, wenn es keine Absagen gäbe. So ist er jetzt als Nummer 18 der Welt natürlich direkt in Runde 2 gesetzt. Also das ist auch spannend. Premier League sonst dann morgen in Manchester und dann eben über Ostern German Darts Grand Prix in München, also das traditionelle Osterturnier, was dann natürlich auch wie immer, Karfreitag wird nicht gespielt, von Samstag bis Montag diesmal geht. Wir haben aus deutscher Sicht da auch dann Ricardo Pietrzko noch dabei, also mit den Qualifiern, das wäre dann danach das Problem gewesen. Und Jan Buntermix, Jan Schmidt, Marcel Hausotter, Kevin Troppmann und Finn Behrens, die sich da freuen dürfen. Hast du sonst noch etwas aus der bunten Welt des Darts?
Ich glaube, das wär's. Wir haben heute einen wilden Ritt hinter uns, glaube ich.
Ja, wir haben auch, ich glaube, Players Championship, da habe ich auch gar nicht gedacht, dass wir da Geschichten finden und
Immer wieder,
sicher auch
ja.
auf die Deutschen da genauer gucken. Wie gesagt, ja, gibt einige gute Zeichen, aber denke auch, ja, insgesamt viel, viel Durchschnitt, viel, man muss mal gucken, wo sich das so hinbewegt. Es ist natürlich auch das Einzige, was einem so bleibt, wo sich halt jetzt außer den bereits sicheren, so Schindler, Springer, so Richtung Major-Turniere bis in den Herbst, der eigentlich auch gar nichts groß tun kann. Von daher bleiben wir da dran, immer wieder im wöchentlichen Kompaktformat, dann eben ja, so roundabout Dienstag nächste Woche sicherlich, wenn dann der German Darts Grand Prix gespielt ist. In dem Sinne danke ich dir, Benny, für den Ritt durch diese Folge. Hatten einige schöne Themen und sage danke, bis zum nächsten Mal und ciao.